ARD.
Dann fiel mir auf, dass mich aber eine Frage nicht losließ, die mich in Blaue Frau ja auch schon beschäftigt hat. Und das war die Frage von Machtmissbrauch. Und damit zusammenhängt die Frage danach, wie stützen wir eigentlich bestimmte Strukturen oder bestimmte Machtverhältnisse? Und Hella ist genauso eine Figur, die eigentlich nach Macht strebt und diese Machtstrukturen quasi fördert, weil sie ihr dienlich sind, die ihr dann aber auf die Füße fallen.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Orte und Worte ist in dieser Folge wieder hoch über den Dächern Berlins. Nadine hat die Autorin Antje Ravik-Strube in die RBB-Dachlounge eingeladen. In den 14. Stock, hier bei uns im Fernsehzentrum im Rahmen des RBB-Kultursalons. Worum ging's? Natürlich um den Einfluss der Fasane. Das ist der neue Roman von Antje Ravik-Strube, Fasane. Das klingt irgendwie so nach Wildlife, Garten und Wald, oder?
Ja, Fasane flattern auf jeden Fall da durch. Durch die Szenerie, durch den Garten der Hauptfigur. Und dieser Garten liegt in Potsdam. Da ist Antje Ravik-Strube auch zu Hause. Aber der Roman, der führt nicht in die Wildnis, höchstens im übertragenen Sinne. Der führt nämlich in die Wildnis der Medien- und Kulturszene Berlins. Und im Mittelpunkt steht die Feuilletonchefin einer großen Berliner Tageszeitung. Hella Kahl heißt sie. Und sie gerät in einen medialen Shitstorm und versucht, ja, die Kontrolle über ihr Leben zurückzubekommen. Die RBB-Abendschau spielt im Roman auch eine Rolle. Also die RBB-Dachlounge hier im RBB-Fernsehzentrum war ein guter Ort, um über diesen Roman zu sprechen. Und von da oben hat man ja auch wirklich einen fantastischen Blick über die Hauptstadt.
Und Pfauen gibt es ja auch beim Fernsehen.
Durchaus, durchaus.
Pfaue.
Pfaue gibt es auch beim Fernsehen, ja.
Genau.
An dem Abend waren keine Pfaue da. Dieser Roman ist auf jeden Fall auch ein Hauptstadtroman, aber nicht nur. Er spielt nämlich auch in Potsdam. Und Antje Ravik-Strube, die 1974 eben in Potsdam geboren wurde, lässt es sich in diesem Roman nicht nehmen, auch viel Lokalkolorit einzubauen. Schauplätze, ja, wie das Promi-Restaurant Borcherts und auch ein paar kulturpolitische Debatten der letzten Jahre kommen vor. Der Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam zum Beispiel.
Also ein Berlin-Potsdam-Roman, eine Geschichte aus der Medien- und Kulturszene. Wir haben ja hier auch so einen Aufenthaltsraum, ne, von unserer Ex-Intendantin Schlesinger. Da steht ja da der Massagesessel, ist ja mittlerweile Volkseigentum hier bei uns. Und das Ganze vor einer Fototapete, da kann man gut entspannen. Also im Waldflair sozusagen.
Ich habe sie noch nie ausprobiert.
Ich schon. Okay, also.
Kurz mal abgedriftet.
Abgedriftet, genau. Also Medien- und Kulturszene, das war das Stichwort. Es geht um einen Shitstorm. Wie gerät denn Hella, diese Hauptfigur, da rein?
Ja, ein Berliner Theaterintendant begeht im fernen Sydney Suizid. Und das wirft Hella aus der Bahn, denn vor einigen Monaten hatte sie einen Artikel geschrieben, der den Berliner Theaterstar zu Fall brachte. Einen Artikel mit der reißerischen Überschrift »Intendant zwingt Schauspielerin zur Abtreibung«. Ja, harte Nummer. Er soll nachweislich Mitarbeiterinnen drangsaliert und gedemütigt haben. Und nun ist er tot und die Frage steht im Raum, ist Hella mit Schuld an seinem Tod? Viele auf Social Media meinen ja. Und schon befindet die Journalistin selbst sich mitten in diesem Shitstorm, vor allem nachdem ihr ein Statement zum Tod des Intendanten in der RBB-Abendschau völlig missglückt und das dann in den sozialen Netzwerken viral geht. Und es geht in diesem Roman einmal mehr um MeToo, um Macht und Machtmissbrauch und um die Mechanismen einer medialen Erregungsspirale. Und außerdem ist dieser Roman das Porträt einer Frau, die Opfer und Täterin zugleich ist. Und diese Widersprüchlichkeit macht sie wirklich zu einer wahnsinnig spannenden Hauptfigur.
Auch hochaktuell. Ein Spiegelartikel hat ja vor kurzem erst über mutmaßlichen Machtmissbrauch am Berliner Ensemble geschrieben. Worum ging es? Da ging es um das Drangsalieren von Müttern in der Maskenabteilung. Also top aktuelles Thema. Gibt es denn reale Vorbilder für den Intendanten und diese Kulturjournalistin?
Ja, diese Frage stellt man sich. Und das ist natürlich eine spannende Frage. Und die habe ich Antje Ravik-Strube natürlich gestellt. Aber die Auflösung, die möchte ich hier noch nicht nicht verraten. Auch warum der Roman Der Einfluss der Fasane heißt und warum sie das Thema MeToo einfach nicht loslässt. Also auch schon ihr buchpreisgekrönter Roman Blaue Frau drehte sich ja darum. Über all das haben wir gesprochen, hoch über den Dächern Berlins.
Und es waren keine Pfauen dabei. Das könnten wir uns aber mal vornehmen eigentlich, ne, für unsere Auftritte da oben in der Dachlounge. Jedenfalls, da geht's jetzt hin.
Solange es die Tiere sind.
Jedenfalls geht's da hin in die Dachlounge des 14. Stocks im Fernsehzentrum des RBB. Viel Spaß.
Bitte begrüßen Sie mit einem großen Applaus Antje Ravik-Strubel. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Ich habe mir auch gleich einen Aperol Spritz besorgt, weil die Gläser hier insgesamt so schön in der Sonne blitzen.
Ja, ist eine wahnsinnig schöne Farbe, knallorange. Passend zum Buchcover, passend zu der Abendstimmung hier. Genau. Die Sonne geht bald unter. Wir schauen hier über Berlin. Hier sehen wir den Fernsehturm da hinten. Und ja, wir gucken auf die Hauptstadt. Eine bessere Kulisse könnte es eigentlich gar nicht geben, um über deinen Roman zu sprechen, Der Einfluss der Fasane. Denn er führt uns ja mitten hinein in die Hauptstadt, in die Kultur- und Medienszene. Viele bekannte Orte kommen darin vor. Unter anderem sind wir mit deiner Protagonistin bei einem Empfang im Bundeskanzleramt und sind natürlich mit ihr auch in der Redaktion, denn sie ist Feuilletonchefin einer Berliner Tageszeitung. Ja, was war zuerst da bei diesem Roman? Welche Figur, welches Setting, welche Idee?
Ja, Hella ist eigentlich die Figur, die mir zuerst, also mit der ich zu schreiben anfing. Und die mir im Schreiben auch im Grunde die wichtigste war. Also damit ging alles los und das kam aus meinem früheren Buch. Also ich dachte ja, als ich Der Einfluss der Fasane anfing zu schreiben, ich schreibe ein komplett neues Buch und bloß nicht nochmal 8 Jahre wie mit Blaue Frau, sondern das schreibe ich ganz schnell und ist was ganz anderes. Und dann fiel mir auf, dass mich aber eine Frage nicht losließ, die mich in Blaue Frau ja auch schon beschäftigt hat, und das war die Frage von Machtmissbrauch. Und damit zusammenhängt die Frage danach, wie stützen wir eigentlich bestimmte Strukturen oder bestimmte Machtverhältnisse? Also wir sind alle irgendwie in Machtverhältnisse verwickelt, die uns zum Teil auch nützen und wehren uns nicht unbedingt dagegen, sondern bleiben lieber darin und stützen sie, obwohl sie uns im Endeffekt schaden könnten. Und Hella ist genauso eine Figur, die eigentlich nach Macht strebt und diese Machtstrukturen quasi fördert, weil sie ihr dienlich sind, die ihr dann aber auf die Füße fallen. Und das war eigentlich so die Ausgangsfrage, also eine Figur zu schaffen, die verwickelt ist oder verwickelt wird in ihre eigene Gier nach Macht.
Dann bleiben wir doch mal kurz bei Hella. Was ist das für eine Figur? Also ich finde, sie ist ja nicht unbedingt eine Sympathieträgerin, ne? Sie ist, du hast es gerade schon gesagt, selber sehr machtbewusst, eitel auch. Sie macht eigentlich alles, um Macht zu bekommen und sie auch zu erhalten. Sie ist eine Aufsteigerin aus bescheidenen Verhältnissen und ist deswegen vielleicht noch umso besessener davon, nach oben zu streben, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also Hella ist eine total widersprüchliche Figur. Ich glaube, es ist eine meiner widersprüchlichsten Figuren, die ich jemals zumindest als Hauptfigur erfunden habe.
Habe ich auch gedacht, ja. Sehr ambivalent.
Sie, auf jeden Fall. Sie ist mir auch nicht überall sympathisch. Ja. Ich bin überhaupt nicht einer Meinung mit ihr, sehr oft. Das macht sie aber zum Schreiben eigentlich sehr spannend. Zum Lesen vielleicht auch, weiß ich nicht. Man muss sich, glaube ich, auseinandersetzen mit ihr. Ja, sie kommt eigentlich aus so prekären Verhältnissen. Sie hatte keine gute Beziehung zu ihrer Mutter, was eine ziemlich wichtige Rolle spielt, und hat sich hochgearbeitet und fühlt sich eigentlich in der Position, in der sie ist und in der Welt, in der sie sich inzwischen befindet, nicht ganz sicher. Umso mehr muss sie das natürlich kaschieren. Umso mehr muss sie etwas vortäuschen. Und das ist irgendwie ein gutes Stichwort, weil Täuschung in diesem Buch auch eine große Rolle spielt. Also Hella ist eine, die sich pausenlos täuscht. Sie ist im Grunde verblendet, könnte man sagen. Und das ist auch das Problem, dass sie eben meint, alles im Griff zu haben und letztendlich über sich selber stolpert.
Wir begleiten sie ja wirklich dabei, Schritt für Schritt, wie sie die Kontrolle über ihr Leben verliert. Der Roman beginnt ja mit der Nachricht, dass der ehemalige Berliner Theaterintendant sich eben im fernen Sydney
umgebracht hat. Und sie erfährt das aus ihrer eigenen Zeitung. Ich würde mal vorschlagen, wir steigen mal in den Text ein. Da ist eine Stelle relativ am Anfang, wo wir, glaube ich, mit Hella in die Redaktion fahren. Richtig?
Genau. Aus ihrem freien Tag wird nichts. Sie muss sich jetzt mit diesem Todesfall befassen und fährt los. Sie wohnt in Klein-Glienicke, für die, die sich auskennen. Ziemlich direkt neben der Glienicker Brücke. Sie fährt jetzt nach Berlin. Die Sonne ging über dem Funkturm auf. Der Himmel war blau. Und irgendwo auf der anderen Seite der Welt erwachte jemand zum ersten Mal nicht. Nach 54 Lebensjahren war er plötzlich verschieden. Das war das richtige Wort. Verschieden. Er war nicht mehr von dieser Welt, er war anders. Natürlich war es grundsätzlich einfacher zu glauben, nichts würde sich ändern, alles würde immer so weitergehen. Die Leute verwendeten viel Kraft und Fantasie auf diesen Glauben. Und er hatte etwas für sich, das sah auch Hella ein. Wenn alles beim Alten blieb, konnte die Zukunft nicht schrecken. Das zu glauben half. Allerdings besaß sie, wie sie annahm, dieses kindliche Vermögen schon lange nicht mehr. Kai Hochwert hatte sich ohne Vorwarnung abgesetzt. Vielleicht hatte bei ihm auch alles offen zutage gelegen und war unbemerkt geblieben, sogar von ihm selbst. Vielleicht hatte er sich an jenem Abend in der Konzertgarderobe von Sydney in einen Sessel vor den Spiegeln gesetzt, während seine Frau auf der Bühne die Casta Diva sang. Wie an den Abenden zuvor. Und dann saß er dort am anderen Ende der Welt und niemand klopfte, niemand wollte etwas von ihm. Alle hatten ihre Rollen zu spielen, nur er hatte keine. Es war nicht seine Produktion. Es war auch nicht sein Theater. Es war noch nicht einmal ein Land, in dem ihn irgendjemand gekannt hätte. Und von dort, wo man ihn kannte, rief niemand an, niemand textete ihm, weil er zu einer Persona non grata geworden war. Und nun ein im Land der Haie gestrandeter Hai. Und als er wie zufällig in den Spiegel sah, schaute dieses fremde, grobporige, verlebte Gesicht zu ihm zurück, worauf er sich, ohne einen weiteren Gedanken, in den Tod stürzte. Hella Kahl wechselte abrupt die Spur. Der Kaiserdamm war dicht befahren und sie musste einen Gang herunterschalten, ehe sie, riskant den Kreisverkehr schneidend, Zweifel an dieser Version der Geschichte hatte.
Vielen Dank. Der Ton, der hier gesetzt ist, wird schon deutlich. Ich finde, es ist ja eine Mischung aus Satire, Gesellschaftsroman, Porträt einer Frau, die alles verliert. Wie bist du selbst rangegangen? Also wie lange dauert es, einen Ton zu finden für einen neuen Roman?
Ja, also als Satire würde ich das Buch gar nicht beschreiben. Für mich ist es ein zugegeben leichtes Buch. Es hat auch eine böse Grimmigkeit vielleicht. Es hat einen gewissen Witz, vielleicht auch sprachlichen Witz. Aber für eine Satire ist es mir dann doch zu psychologisch. Also weil Hella ja durchaus eine psychologisch aufgebaute Figur ist. Und das ist bei einer Satire eigentlich ein bisschen anders. Der Erzählton ist total wichtig. Also ich konnte nicht schreiben, bevor ich diesen Ton nicht hatte. Und ich glaube, das kam auch über die Figur. Also mir war klar, ich habe diese Figur. Und ich muss dazu sagen, mir fiel jetzt bei der Stelle eigentlich auf, was wir noch gar nicht erwähnt hatten, dass Hella ja auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem Kai Hochwert hat.
Oh ja, das stimmt. Das sollten wir noch erklären. Wie eigentlich dieses Verhältnis der beiden war, bevor das passiert ist und bevor sie auch den Artikel über ihn geschrieben hat, der den Skandal ihn ausgelöst hat.
Ja, genau, weil also sie eigentlich bewundert sie diesen Mann. Also das ist so ein Typ, der ist eigentlich ähnlich wie Hella, hat sich hochgearbeitet, kommt aus einfachen Verhältnissen, hat diese wichtige Position in Berlin. Sie bewundert ihn, sie fühlt sich auch irgendwie erotisch angezogen von ihm oder der Machtposition. Das kann man ja meistens manchmal auch nicht so genau voneinander trennen. Dann gibt es ein Ereignis, wo er sie eigentlich demütigt. Von da an wird sie ein bisschen misstrauisch und fühlt sich fast schon verraten, weil sie von ihm eine gewisse Kameradschaft erwartet. Er kommt aus ähnlichen Verhältnissen wie sie und verweigert ihr diese Kameradschaft.
Also ihr Verhältnis zu ihm, er briskiert sie eigentlich vor versammelter Mannschaft. Andere Journalistinnen sind im Raum und er
stellt sie eigentlich bloß als,
ja, genau,
als Frau.
Ja, ja. Da ist so ein gewisser Zwiespalt in ihrer Beziehung zu diesem Mann, aber das führt noch nicht dazu, dass sie den Artikel über ihn dann tatsächlich schreibt, weil sie ist eigentlich jemand, und ich finde, das macht sie auch interessant, sie ist total gegen das Entblößen von Machtmissbrauch am Anfang. Also sie findet das, was Sie ja von der MeToo-Bewegung auch kennen, dass das Anklagen oder ins Licht der Öffentlichkeit bringen von Fällen sexualisierter Gewalt oder Machtmissbrauch, findet sie unmöglich, weil sie findet, da werden die Männer einfach an den Pranger gestellt und es ist wie so eine Hetzjagd und das darf man nicht. Ist also total dagegen.
Ja, sie fühlt sich sogar oft, das sagt sie auch an einer Stelle, sie fühlt sich sogar oft den Männern näher als den Frauen.
Ja, genau. Sie denkt auch, sie ist sozusagen, dass sie ist den Männern ebenbürtig, was sich auch als Irrtum, noch eine Täuschung herausstellen wird. Ja, und sozusagen ist völlig dagegen und dann plötzlich macht sie genau das. Also sie ihre eigenen Prinzipien verrät sie, macht genau das und das bringt sie dann zu Fall.
Man muss auch dazu sagen, dieser Theaterintendant, über den sie geschrieben hat, der ist ja nachweislich ein Tyrann, der seine Mitarbeiterinnen tatsächlich drangsaliert, der seine Macht missbraucht. Also es trifft keinen Unschuldigen.
Ja,
genau. Aber natürlich geht es dann auch in dem Text um die Art und Weise.
Genau, um die Art und Weise, wie darüber geschrieben wird, aber auch, ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Tatsache, dass sie diesen Artikel schreibt, was ein Problem wird, sondern dass der Tod von ihm eigentlich etwas auslöst. Das Gleiche auslöst, nämlich den Shitstorm und die Diffamierung, die er vorher auch erlebt hat. Also im Grunde sind der Intendant und sie sind wie so eine Spiegel, das sind Spiegelfiguren für mich, die das Gleiche erleben mit einem unterschiedlichen Ende, was dann wiederum mit einer patriarchalen Struktur zu tun hat, um die es mir auch ging.
Ich würde gerne noch mal jetzt wieder einen Schritt zurückgehen und noch mal nach, also quasi mit dir in deine Schreibwerkstatt gehen und noch mal fragen, wie du denn diesen Ton oder wie du überhaupt einen Ton für einen neuen Roman findest. Das ist ja mit das Schwierigste, kann ich mir vorstellen.
Ja, das kann ich gar nicht so genau erklären. Also mir war einfach klar, ich musste etwas Leichtes schreiben, was vielleicht damit zusammenhing, dass ich in Blaue Frau mich wirklich tief in ein ziemlich großes und schweres und belastendes Thema hineingearbeitet hatte oder in mehrere Themen, die sich überschnitten, also sexualisierte Gewalt und die Hierarchie zwischen Ost- und Westeuropa. Und ich wollte einfach jetzt in die ganz andere Richtung gehen. Und ich habe auch gemerkt, dass mit dem Angriff auf die Ukraine mir selber so eine Lebensleichtigkeit verloren gegangen ist. Also ich habe gemerkt, irgendwie in dieser Wirklichkeit ist es nicht mehr so leicht, sich aufzuhalten. Und dann dachte ich, naja, in der Literatur, da gibt es ja auch noch eine Möglichkeit, leicht zu sein. Literatur kann ja Leichtigkeit erzeugen. Und ich kann auch beim Schreiben mir diese Leichtigkeit vielleicht wiederholen. Und das war dann der Grund, eigentlich in dieses Buch einzusteigen und mit dieser Herangehensweise, ich weiß nicht, bin ich zum Glück auf diese Erzählhaltung gekommen? Ich kann das nicht genau sagen.
Ist es denn viel Ausprobieren bei dir dann? Also wenn du an einen neuen Roman herangehst, also probierst du dann verschiedene Sätze aus, verschiedene Haltungen deiner Figuren?
Eigentlich nicht. Also es ist ein Wunder, dann kommt der erste Satz. Und der zweite und der dritte und dann geht's los. Also es ist wirklich, also wenn ich es ausprobiere, dann merke ich, es wird jetzt viel zu ausgedacht. Es funktioniert so nicht. Sondern, ja, wie gesagt, das kann man nicht so gut erklären. Also es passiert. Wenn man Glück hat, passiert's. Und dann geht's los. Und wenn es losgeht, weiß ich, okay, jetzt habe ich's. Jetzt muss ich nur dranbleiben und hinhören und mitschreiben.
Also es ist schon das Klischee der Schriftstellerin oder der Poetin, die sitzt und auf Eingebung wartet und dann
passiert
das Wunder.
Nein, ich sitze nicht,
ich
gehe joggen und ich beschäftige mich mit allen möglichen Sachen. Nee, sitzen und warten geht auch wieder nicht. Ja, also, na, was heißt Klischee? Ich kann natürlich mich auch hinsetzen und irgendwie Sätze bauen, aber dann merkt man den Sätzen an, dass sie gebaut sind und manchmal mache ich das, wenn es nicht weitergeht beim Schreiben, so wie, also in Blaue Frau habe ich 60 Seiten geschrieben, weil ich unbedingt wollte, dass das jetzt weitergeht, dass ich diesen Text voranbringe und diese 60 Seiten habe ich wegtun müssen, weil sie einfach geklappert haben. Also da hat die Sprache nicht funktioniert. Man darf auch nicht zu viel wollen beim Schreiben. Das ist irgendwie schwierig, diese Balance zu halten zwischen, ich habe eine Frage und ich weiß eigentlich ungefähr, was ich will und dann darf ich es aber nicht zu sehr wollen.
Wie viele Seiten musstest du jetzt bei Der Einfluss der Fasane am Ende streichen, vernichten?
Wenig, weil bei diesem Buch das Schöne war, dass ich es relativ schnell hintereinander runtergeschrieben habe.
Du hast gerade schon angesprochen, Blaue Frau, dein Buch, für das du 2021 den Deutschen Buchpreis bekommen hast. Du hast 8 Jahre daran gearbeitet, hast wirklich umfangreich recherchiert, warst in Finnland, dort spielt das Buch ja auch zu großen Teilen. Zu anderen Teilen spielt das Buch in der Uckermark zum Beispiel. Und da hast du einen tatsächlichen Missbrauch, das Trauma einer Vergewaltigung beschrieben und eben danach auch den Umgang damit und hast das verknüpft mit, ja, mit der Ost- und West-Thematik, der Erinnerungskultur und Politik zum Beispiel in Ost und West, aber auch mit der Europapolitik und der Menschenrechtspolitik in Europa. Also bist da sehr tief reingegangen, auch in die Recherche. Es ist ein Buch damals, das eben auch von Machtmissbrauch und auch von der MeToo-Thematik handelte. Ist Der Einfluss der Fasane in gewissem Sinne dann auch eine Fortsetzung, weil er diese MeToo-Thematik ja auch wieder aufgreift, nur mit einer ganz anderen Figur? Und diese Figur, also ich sag mal so, diese Art von Frau, die ja vielleicht in Hella auch angelegt ist, also taucht ja in Blaue Frau auch schon auf. Ja? Also die Frau, die eben der Adina, so heißt die Hauptfigur in Blaue Frau, die eben das Opfer einer Vergewaltigung und eines Machtmissbrauchs wird, die eben dieser Adina nicht hilft, sondern sagt, na, während dieser Anschuldigungen sind die nicht gerade in Mode gekommen? Also ist das so eine Art, ja hat dich diese Art von Frauenfigur auch nicht mehr losgelassen?
Ja, ich glaube, dass, genau, das hat mich beschäftigt und es hat mich weiter beschäftigt. Also diese Form, die wir haben, sexualisierte Gewalt zu verharmlosen, das geht ganz schnell. Also wir haben gesellschaftlich gesehen so viel leichte Phrasen, Formulierungen, mit denen wir uns das vom Leib halten können. Also das zu verharmlosen oder zu sagen, naja, so schlimm wird es schon nicht gewesen sein oder sie war ja selber schuld oder sie hätte nicht so viel trinken sollen. Oder also immer so wird im Grunde, die Frau ist immer schuld und der Täter ist eigentlich, es gibt immer Gründe, warum er eigentlich ja keine Schuld hat. Und was mich beschäftigt hat und offenbar über Blaue Frau hinaus beschäftigt hat, war die Frage, warum es Frauen gibt, die so eindeutig gegen die Aufklärung solcher Fälle sind. Also das hat man ja auch in der MeToo-Bewegung gesehen, dass auch berühmte Frauen sich dahingehend geäußert haben, diese MeToo-Bewegung grundsätzlich zu verdammen. Und das hat mich irgendwie beschäftigt, weil ich dachte, also Frauenfeindlichkeit ist in uns allen irgendwie. Und das ist irgendwie sowas, worüber man auch nicht so häufig spricht und was dann eben dazu führt, dass Frauen so reagieren. Vielleicht auch aus Angst, selber als Opfer oder schwach gesehen zu werden oder als Angst, irgendwie Einfluss zu verlieren oder ja, und dann mehr oder weniger eigentlich das bestehende System stützen. Und da gibt es eine Figur in Blaue Frau und daran habe ich eigentlich gar nicht gedacht beim Schreiben, aber es stimmt. Aber es ist natürlich eine Frage, die daher kommt. Und das habe ich dann eben in Hella weitergeschrieben und mich damit nochmal ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Das ist auch etwas, was bei Virginia Woolf Thema ist, wo auch der Titel herkommt, eigentlich aus einem Text von ihr. Ja, also insofern ist es im Grunde eine Fortführung von bestimmten Überlegungen, die mich in Blaue Frau schon beschäftigt haben, nur eben komplett von der anderen Seite und auch aus einer anderen Perspektive und mit einem anderen Ansatz erzählt.
Du hast in Interviews zu dem Roman Blaue Frau gesagt damals, dass du während deiner Recherchen zu dem Buch oft sehr zornig geworden bist. Ist denn dieser Zorn mittlerweile verflogen? Oder vielleicht erstmal, was genau hat dich zornig gemacht?
Naja, bei Blaue Frau hat mich zornig gemacht, erstens, wie schlecht die juristische Lage ist, wenn es um Aufklärung von sexualisierter Gewalt geht oder Verurteilung der Täter. Aber dieser Zorn ist schon während des Schreibens an Blaue Frau verflogen, weil ich sonst gar nicht hätte weiterschreiben können. Also als die Recherchen eigentlich zeigten, wie schrecklich die Lage ist, immer noch, obwohl Gesetze sich inzwischen geändert haben und jetzt reden wir ja wenigstens darüber. Als ich anfing, den Roman zu schreiben 2012, also Blaue Frau, redete keiner über diese Problematik. Das kam ja erst mit der MeToo-Bewegung überhaupt ins Rollen. Und ich musste aufhören zu schreiben, weil mit Zorn und Wut schreibt es sich schlecht. Also dann kommt keine Literatur dabei heraus, sondern Manifest oder dann kann ich eine Demo organisieren oder sowas. Von daher, der Zorn ist weg. Also mit Zorn hätte ich Der Einfluss der Fasane gar nicht schreiben können. Ich hatte Spaß beim Schreiben. Mhm. Ich hatte Spaß bei dieser Figur. Also ich habe jetzt von mehreren LeserInnen schon gehört, dass es so eine gewisse Schadenfreude gibt, ihr zuzugucken, wie sie in ihr eigenes Verderben rennt. Also Schadenfreude hatte ich beim Schreiben nicht, aber es hat mich unterhalten. Das schon und ohne Zorn.
Dann sprechen wir doch mal über den Titel, weil du ihn auch gerade schon angesprochen hast, Der Einfluss der Fasane. Es flattern ja so an einigen Stellen Fasane durch die Szenerie, durch den Garten von Hella. Sie wohnt ja in Potsdam, unweit vom Griebnitzsee. Und da flattern immer wieder Fasane durchs Bild. Aber diese Fasane sind meistens gar keine schimmernden, glänzenden Exemplare, sondern eher abgemagerte, nach Futter suchende Tiere. Und irgendwie kann man das ja so lesen als Vorboten des Unheils. Die haben ja irgendein Symbol, sollen die ja sein. Und das führt ja zu einer ganz bestimmten Szene, will ich jetzt gar nicht so genau verraten, lieber nicht. Aber der Titel, hast du gerade gesagt, was hat es damit auf sich, der ist ausgeliehen.
Ja, also ich muss bei dem Titel immer so einen ganzen Exkurs machen, wenn ich darüber rede. Also es ist ja blöd, wenn eine Autorin jetzt alles erklärt. Ich kann auch gar nicht alles erklären. Also vielleicht so, nur so weit. Nee, ich mache den Exkurs trotzdem, aber der erklärt nichts. Aber
auch schön.
Also zunächst klingt es einfach gut. Also ich glaube, am Anfang dachte ich, der Einfluss der Fasane klingt schön, hat viele F, hat einen guten Rhythmus.
Wirft viele Fragen auf.
Es gibt ja auch Fasane in Potsdam, zu meinem Glück, sonst hätte ich den Titel nicht mit dem Potsdam-Roman in Einklang gebracht. Aber eigentlich kommt er aus einem großen Essay von Virginia Woolf, was ich übersetzt habe. Und zwar hat sie diesen Essay Drei Guineen oder vom Verachtet werden 1938 geschrieben. Das war kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und da geht sie der Frage nach, also ein fiktiver Briefeschreiber fragt sie, wie können Sie als Frau helfen, einen Krieg zu verhindern? Also wenn Sie den jetzt lesen, werden Sie sehen, dass es immer noch hohe Aktualität hat, auch wenn sich die Zeiten ein bisschen geändert haben inzwischen. Und Virginia Woolf sagt, kann sie nicht als Frau, sie kann nicht helfen, einen Krieg zu verhindern, weil sie hat keinen Einfluss. Sondern historisch gesehen ist der Einfluss natürlich immer nur vermittelt über den Mann möglich, den sie auf die Gesellschaft hat, weil sie einfach auch kein Vermögen hat. Kein eigenes Geld, kennt man alles. Der einzige Beruf, der Frauen damals offen stand, fast, also da schon nicht mehr, aber kurz vorher noch, war der Beruf der Ehe. Und dann beschreibt sie eben, wie gebildete Männer Fasanenjagden organisieren, um potenzielle Schwiegersöhne zu finden für ihre Töchter. Dann sagt sie, der Einfluss der Fasane auf die Liebe ist noch nicht genug untersucht worden. Und was sie damit aber beschreibt, ist eigentlich, wie sich bestimmte Strukturen durch bestimmte Rituale immer wieder und weiter fortsetzen. Und in diesem Fall ist es das Ritual der Fasanenjagd. Damit wird sozusagen dieses Modell der Ehe und der Mann hat den Einfluss und sie hat nur den Einfluss vermittelt über den Mann weiter fortgeführt. Naja, das war jetzt eine lange Rede. Aber es hat natürlich mit meinem Buch zu tun, weil es ja auch darum geht, wie sich bestimmte Strukturen immer und immer wieder fortsetzen, weil sie gestützt werden, eben unter anderem auch durch Frauen, deren Einfluss groß ist, aber vielleicht doch nicht ganz so groß, wie sie denken.
Wo stehen wir denn eigentlich gerade? Ich meine, die MeToo-Debatte ist ja so ein bisschen aus dem medialen Fokus verschwunden. Es gibt immer mal wieder Fälle auch von Machtmissbrauch, natürlich auch von sexuellem Missbrauch, die öffentlich gemacht werden. Aber ganz andere Themen haben sich natürlich da vorgeschoben. Was würdest du sagen? Wo stehen wir denn da gerade?
Naja, im Moment gehen wir mit ganz großen Schritten, also galoppieren geradezu wieder in die Vergangenheit zurück. Einerseits haben wir jetzt ein Bewusstsein dafür, wie man in der Debatte über das BE, was neulich der Fall war,
Berliner Ensemble,
genau, erst gemerkt hat, wo es darum geht, wie Mütter eigentlich quasi schlecht behandelt werden. Und also es ist sozusagen ein Bewusstsein da, was vorher nicht da war. Aber wenn ich mir jetzt die Entwicklung in der Welt angucke, gehen wir gerade in ganz starke chauvinistische und machistische Männlichkeitsbilder wieder zurück. Und dann fallen natürlich solche Themen als erste hinten runter. Also das ist klar. Trump streicht ja sogar das Wort Frau. Also
Es nimmt absurde Züge an, ja. Und wenn es nicht so auch beängstigend wäre, könnte man immer wieder drüber lachen. Ne? Aber das fällt einem doch schwer, muss ich sagen. Du hast gerade davon gesprochen, dein Buch sei ein Potsdam-Roman. Aber ich denke, er ist auch ein Berlin-Roman, oder? Ein Berlin-Brandenburg-Roman, denn er spielt in Berlin und in Potsdam. Und wir sind auch ganz viel auf der Autobahn mit Hella, während sie zwischen beiden Orten hin und her fährt.
Ja, bei ihr gibt es noch nicht die Baustelle. Die ist jetzt da.
Es ist noch möglich.
Sie ist genau. Noch ziemlich ungehindert unterwegs, ja.
Fiktion.
Genau. Naja, Berlin-Potsdam-Roman klingt immer so ein bisschen lokal. Also irgendwo muss ein Roman ja spielen. Und da ich nun also sie als Journalistin im Kopf hatte, dachte ich, natürlich bietet sich Berlin als ja auch als großes kulturelles Zentrum sehr an. Aber ich wollte sie in Potsdam wohnen lassen, weil ich selber in Potsdam lebe. Und für mich war das auch ein Experiment, weil alle meine früheren oder nein, nicht alle meine früheren, aber viele meiner vorherigen Romane eben nicht da spielen, wo ich wohne, sondern weil ich immer die Distanz brauchte, auch die räumliche Distanz. Also deswegen spielen Romane oft eben in Finnland oder andere spielen zum Teil in Schweden. Und jetzt wollte ich mal genau dahin gehen, wo ich bin und gucken, was passiert.
Was hat es gemacht? Was ist passiert?
Ja, ich musste gar nicht recherchieren. Also deswegen schrieb sie es vielleicht dann doch so leicht. Ich musste nicht recherchieren und vielleicht habe ich jetzt sozusagen die räumliche Distanz im Schreiben lange genug eingeübt, dass ich es wagen konnte, am selben Ort zu sein, während ich darüber schreibe. Es war eigentlich ein schönes Gefühl.
Was man sich natürlich fragt, wenn man deinen Roman liest, ist, inwiefern denn vor allem dieser Theaterintendant, vielleicht ja auch die Feuilletonchefin, Vorbilder in der Realität hatten. Also ich habe in einem Artikel gelesen, der wollte da ganz klar den Ex-Intendanten des Hans-Otte-Theaters erkannt haben. Aber ich nehme mal an, das hast du nicht beabsichtigt.
Nee, auf keinen Fall. Das war mir von Anfang an klar, dass ich nicht mich mit tatsächlichen Fällen, vor allem nicht in Deutschland, also Berlin und oder Potsdam beschäftigen will, weil dann hätte die Gefahr bestanden, dass ich zu kleinteilig werde und ich wollte einen Text schreiben, der im Grunde exemplarisch ist und damit muss er relativ offen sein und übertragbar auf verschiedene Fälle. Und wie man sieht, funktioniert es ja. Das ist ja das Witzige. Also klar, jemand findet, es hat mit jemandem am Hans-Otto-Theater zu tun, anderen fallen Berliner Intendanten ein. Offensichtlich gibt es einige Beispiele. Für mich war es interessant, ich habe ja sehr stark die MeToo-Debatte in Schweden verfolgt, die auch viel stärker war als bei uns. Also da haben 3 Stunden lang Schauspielerinnen am Stockholmer Dramaten, wichtigen Theater in Stockholm, vom öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, 3 Stunden lang anonymisierte Texte ihrer KollegInnen gelesen zu Fällen sexualisierter Gewalt. Ich dachte so, in der ARD, ZDF, 3 Stunden, so eine Lesung? Wäre mal eine interessante Sache gewesen. Also um zu sagen, dass es ganz andere Dimensionen hatte. Und da ich das ziemlich verfolgt habe, ist mir eben auch da ein Fall aufgefallen, der dann zur Inspiration wurde, diesen Roman zu schreiben. Also es ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ich habe mir nicht sozusagen, die Eckdaten sind gar nicht mal erfunden, sondern ich habe bewusst woanders hingeguckt und hatte dann sozusagen ja, eine Inspiration eines Falls, den ich benutzt habe. Umso schöner, dass sich dann in Berlin und Brandenburg alle wiedererkennen.
Es ist ja schon auch ein Roman, der einfach die Medien selbst auch und die Mechanismen davon zum Thema hat und wie das alles funktioniert, diese Erregungsspirale und Aufmerksamkeitsspirale, sei es in Social Media, aber eben auch in den Feuilletons, in den Nachrichten. Du hast auch mal angefangen, ja, in deinen Anfangszeiten, 2001 ist ja dein erster Roman erschienen und du hast in deinen Anfangszeiten ja auch durchaus für Zeitungen geschrieben, auch Kolumnen, hast Rezensionen gemacht beim Deutschlandradio, glaube ich, hast also ein bisschen auch die Medien von innen erlebt. Kannst du denn sagen, was ist denn aus deiner Sicht heute das größte Problem?
Ja, ich glaube, dass alles immer schneller sein muss, dass immer weniger Wortbeiträge, also das ist hier eine Ausnahme. Die Podcasts haben ja irgendwie sind sowieso eine Ausnahme, weil man sich mehr Zeit lassen kann. Aber neulich sagte jemand zu mir, alles, was sich nicht snacken lässt, wird sozusagen gestrichen. Und ich dachte so, krass, also wenn man jetzt über Literatur redet und das muss ich snacken lassen, was ist das eigentlich, ja? Also Berlin ist ja nun auch extrem gebeutelt gerade, wird überall immer zugestrichen und gekürzt, im Kulturbereich besonders. Und ich finde das schon eine ziemlich bedenkliche und auch gefährliche Entwicklung. Also, und das ist viel schlimmer geworden im Vergleich zu der Zeit, als ich anfing. Also auch die Rezensionen, auch bei den großen Rundfunksendern, die, wo man einfach immer schneller werden muss. Also vorher waren das 8 bis 10 Minuten, durfte ich ein Buch besprechen. Heute sind es nur noch 4 oder 5 Minuten. Und da kann ich natürlich nicht mehr auf die Feinheiten eingehen. Da muss ich irgendwie sehen, dass ich die wichtigsten Sachen geschrieben kriege oder gesagt kriege. Und naja, und der Rest fällt halt hinten runter. Und das, finde ich, ist wirklich ein Problem.
Mittlerweile dämmert es hier über der Stadt. Wir sitzen in der RBB-Dachlounge im 14. Stock. Und wenn wir jetzt rausgucken, hat sich die Farbe des Himmels doch schon verändert. Es ist nicht mehr ganz so leuchtend, genauso wie das Eis im Aperol Spritz auch schon geschmolzen ist jetzt so langsam. Vor einer Schreibphase steht wahrscheinlich auch eine große Lesephase, kann ich mir vorstellen. Du hast auch für diesen Roman einiges gelesen und damit sind wir bei den Büchertipps, den Buchempfehlungen, die auch immer ein Teil von Orte und Worte sind. Jeder von uns hat ein Buch mitgebracht, das wir Ihnen gerne ans Herz legen möchten. Du hast ein Buch mitgebracht, das dich beim Schreiben von Der Einfluss der Fasane auch beeinflusst hat.
Richtig? Ja, ganz genau. Ich fürchte, jemand hat mir gerade erzählt, das gibt es nicht mehr, was ich total todtraurig finde. Es handelt sich um Hjalmar Söderberg, einen schwedischen Autor, der ein Zeitgenosse von August Strindberg war und weniger bekannt ist bei uns. In Skandinavien ist er ein Kultautor bis heute und sein Roman Dr. Glas ist eigentlich sein berühmtestes Werk. Es ist ein relativ kurzer Roman, eine Tagebucherzählung über einen Arzt. Ein Arzt schreibt Tagebuch darüber, wie er eigentlich einen Pastor, total ekliger Typ, der seine Frau mehr oder weniger vergewaltigt, aber Gott ist ja mit ihm und so, der diesen Pastor umbringt, um diese Frau quasi zu befreien. Also er sieht sich als wohltätiger Mörder, was er aber übersieht, ist, dass er selber in diese Frau verliebt ist natürlich. Und das Tolle an diesem Buch ist eigentlich, wie der Titel vielleicht schon sagt, dass es eben auch hier um Täuschung geht. Also Dr. Glas, der meint, er ist durchsichtig auf sich selbst, er sieht sich ganz klar, was natürlich auch im Tagebuch interessant ist, weil Tagebuch zu führen heißt ja, sich selber sozusagen zu befragen und zu analysieren und so weiter, der hier aber eben einer ganz großen Selbsttäuschung aufsitzt. Und außerdem ist es einfach toll geschrieben. Und das war für mich so ein bisschen ein Begleitbuch für Der Einfluss der Fasane, weil Hella Kahl ja auch pausenlos Täuschungen unterliegt. Es geht eben bei Söderberg auch um die Frage nach der Wahrheit, wie viel wissen wir eigentlich über uns selber, wie sehr sind wir Spielbälle der Umstände. Und zum anderen auch, kann man eigentlich strukturelle Abhängigkeiten nur zerschlagen, indem man amoralisch handelt. Also lauter solche Fragen, die bei Söderberg diskutiert werden, die haben mich beim Einfluss der Fasane auch sehr beschäftigt.
Antiquarisch zu bekommen?
In der Manesse-Bibliothek neu aufgelegt worden, aber das ist jetzt auch schon wieder über 10 Jahre her. Kann sein, dass es nicht mehr da ist.
Und falls dieses Buch nicht mehr auffindbar ist, hast du da noch einen Alternativtipp in petto vielleicht?
Moment, also vielleicht sagst du erst.
Dann fange ich erst mal an und du denkst kurz nach, genau. Ich habe mitgebracht Es werden schöne Tage kommen von Zach Williams. Das sind Short Stories, lese ich immer mal wieder ganz gerne. Und Zach Williams ist ja in den USA sehr gefeiert worden für diese Kurzgeschichten. Das ist sein Debüt, sein literarisches. Er hat an der New York University unter anderem studiert. Ich glaube auch bei Zadie Smith zum Beispiel, die da auch unterrichtet hat. Und diese Kurzgeschichten, im Original heißen sie einfach Beautiful Days und hier eben Es werden schöne Tage kommen, die haben mir so gefallen, weil sie scheinbar erstmal alltägliche Situationen erzählen und dann aber von vornherein einen sehr abgründigen Ton anschlagen. Also zum Beispiel, die erste Geschichte heißt Probelauf und da heißen die ersten Sätze. Ich flog durch die Tür zur Lobby und blickte mich dann keuchend zum Unwetter um. Es war schlimm da draußen. Die Stadt bestand nur noch aus vagen Umrissen und schwebenden Lichtern. Der Schnee trieb in Wellen über die 19th Street. Das ist also ein Mann, der abends nochmal in ein Bürogebäude kommt, vor dem Unwetter flüchtet und eben dort nur auf den Wachmann trifft und auf einen anderen Kollegen. Der Wachmann verwickelt ihn in ein Gespräch über Verschwörungstheorien. Der Kollege hat auch psychische Probleme, stellt sich heraus. Und der Mann wird immer verunsicherter. Es ist nicht so ganz zu fassen, diese Realität, in der er sich da bewegt. In einer anderen Geschichte führt ein harmloser Mausefallenkauf in dunkle, labyrinthische Gänge. In einer weiteren Geschichte altert ein Baby einfach nicht. Also es kommen immer so Elemente von Horror, schleichen sich so ganz langsam in diese Kurzgeschichten ein. Und mir hat das sehr gut gefallen, weil Zach Williams hier wirklich auch die politischen, aktuellen Gegebenheiten einfängt in literarischen Momenten, die ja immer so kippen. Die haben immer so Kippmomente eben ins Abseitige, ins Abgründige, ins Unheimliche. Das schwingt da immer mit. Und ich finde das wirklich atemberaubend zu lesen. Ja, man kann immer mal wieder sich eine Geschichte abends vorm Einschlafen gönnen und dann am nächsten Tag weiterlesen oder auch das mitnehmen auf eine längere Zugfahrt. Ja, meine Empfehlung.
Ja, klingt spannend. Jetzt schließe ich kurz an, ohne das auszuweiten, gerne. Aber ich würde dann in Skandinavien bleiben und eine meiner absoluten Favoriten empfehlen auch, das ist Monika Fagerholm. Monika Fagerholm ist eine finnland-schwedische Autorin, die eine unglaublich coole und tolle Sprache hat. Man denkt, das ist alles mündlich. Es ist natürlich total kunstvoll gemacht. Es ist natürlich nicht mündlich, aber sie tut so. Und ihr Buch, was ich Ihnen empfehlen werde, heißt Wer hat Bambi getötet? Klingt, weiß man nicht so genau, was da zu erwarten ist, aber erzählt die Geschichte eines Villenvorortes in der Nähe von Helsinki, der in Aufruhr gerät, weil dort ein schlimmes Verbrechen geschieht. Und sie zeigt eigentlich, wie in dieser städtischen Gesellschaft dieses Verbrechen möglichst schnell wieder kaschiert wird und verfolgt so einige wichtige der Gestalten, also sowohl die Täter als auch die Mütter der Täter. Und es ist einfach total aufregend, cool und sehr dynamisch und schnell geschrieben. Also ich liebe dieses Buch.
Toll. Ich danke dir sehr für diese Buchtipps und für das Gespräch. Dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke.
Ja, vielen Dank.
Antje Ravik-Strubel waren das und Nadine. Und sie haben den Blick über die Dächer Berlins schweifen lassen. Hoch oben in der Dachlounge des RBB beim RBB Kultursalon.
Ja, und es war ganz cool, weil das war nämlich kurz nach der Umstellung auf die Sommerzeit und es war noch hell, als wir um 19 Uhr da angefangen haben zu reden. Die anderen Male davor, also mit David Wagner zum Beispiel oder Lucy Fricke, kann man übrigens nachhören in der ARD Audiothek, also die haben noch im tiefsten Winter stattgefunden und man sah nichts als das Glitzern der Lichter, ne, und so Spiegelungen in der Scheibe. Aber jetzt konnten wir unseren Blick wirklich schweifen lassen im Abenddämmerlicht. Ja, und nicht nur wir, auch das Publikum, das ja live vor Ort war und gemütlich da in den Lounge-Sesseln sich gefläzt hat bei einem Getränk. Ja, und als die Dunkelheit einsetzte, war dann unser Gespräch vorbei und das Publikum konnte eigene Fragen stellen und sich dann auch noch Bücher signieren lassen von Antje Ravik-Strubel. Also war eine schöne Veranstaltung.
Nach allem, was ich jetzt gehört habe, interessiert es mich auch. Der Einfluss der Fasane von Antje Ravik-Strubel. Wer könnte denn noch Lust drauf haben? Für wen ist das was?
Ich würde sagen, das ist für alle etwas, die einfach Lust haben auf eine witzig, spöttische, leichte und unterhaltsame Geschichte vor Berliner und Potsdamer Kulisse und die Lust haben auf ein Buch, das sich wirklich liest, so packend wie ein Thriller stellenweise und eben aktuelle Themen anpackt. Und für alle, die sich mit einer Hauptfigur auseinandersetzen möchten, die widersprüchlich und oft sogar sehr unsympathisch ist. Ja, das Buch erzählt von Täuschung und Enttäuschung, von Macht und Machtmissbrauch, von medialer Inszenierung und Kontrollverlust und ist ein Roman, der ja hier und da für meinen Geschmack zwar ein bisschen zu viele Schleifen dreht, aber wirklich Spaß macht.
240 Seiten hat Der Einfluss der Fasane, erschienen ist das Buch bei S. Fischer. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und auf den Seiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio. Da könnt ihr Orte und Worte auch hören und natürlich in der ARD Audiothek und auf anderen Podcast-Plattformen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge.
Und jeden Freitag gibt es die neue Folge von Berlin Code. Das ist der neue Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit Linda Zervakis. Und sie guckt jede Woche mit den ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten hinter die Kulissen der Bundespolitik und spricht über das, was im Nachrichtenalltag oft zu kurz kommt. Berlin Code in der ARD-Audiothek, mein Podcast-Tipp.
Viel Spaß beim Hören und Lesen. Ich bin Stefan Auschwart.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.